Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie gelten als Glücksbringer zum Anfassen, geben Verbraucherinnen und Verbrauchern Tipps in der Energiekrise. Und sie erklären, was sie keinesfalls tun sollten. Mein heutiger Gast ist ein Mann, dessen Weg zum Beruf auf einem Satz mit drei Lügen basierte. Herzlich willkommen, Alen Rapsilber.
Schön, dass ich da bin. Danke.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, lieber Alen. Du bist seit mehr als drei Jahrzehnten bereits mit viel Herzblut als Schornsteinfeger im Berliner Bezirk Kreuzberg unterwegs. Wie kamst du denn zu diesem Job?
Zu dem Job bin ich gekommen, weil meine Tante bei der Bauaufsicht gearbeitet hat und hat mir damals erzählt, ey, du machst Schornsteinfeger, da verdienst du viel Geld, bist früh zu Hause, hast nichts zu tun. Und das war wirklich ein Satz mit drei Lügen, das aus ihrem Mund, das hatte mich dann irgendwie erschüttert. Aber nein, Scherz beiseite, man hat ja damals in den 90ern relativ viel Auswahl gehabt, Anfang der 90er. Und das ist Schornsteinfeger geworden. Hätte Kfz-Mechaniker machen können oder Polizei, da waren halt verschiedene Sachen da, aber Schornsteinfeger wurde es dann.
Und du bist hier in Berlin geboren, also kommst gebürtig aus der Gegend oder wie bist du in Kreuzberg gelandet?
Na, also ich bin in Berlin-West, kann man ja noch so sagen, geboren. Ja. Also, und das ist auch zufriedenstellend gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, und dann ist man halt in Britz in Neukölln aufgewachsen und die Tante hat in der Bauaufsicht Kreuzberg gearbeitet und dann hat sie auch da den richtigen Lehrmeister gefunden für mich, bei dem man sehr viel gelernt hat. Es war eine harte Arbeit, war eine schwere Zeit, aber heute bin ich zufrieden und glücklich. Damals, wenn man jung ist, sieht man natürlich die Welt ganz anders und stellt fest, was will der denn immer von mir, der ist so hart und samstags arbeiten gehen. Aber heute war das eine ganz gute Schule fürs Leben.
Das heißt, Schornsteinfeger war jetzt nicht deine erste Wahl wahrscheinlich. Du hast als Kind wie jeder andere dann auch mal vielleicht Feuerwehrmann werden wollen, Polizist oder ich weiß nicht, was dir sonst noch durch den Kopf ging.
Genau, das war nicht die erste Wahl, aber es war dann die endliche Wahl.
Und auch die beste im Nachhinein.
Und die beste, wie ich heute feststellen muss.
Ja, und hast du deiner Tante irgendwann mal gesagt, naja, das mit dem Geld, mit dem frühen Feierabend und mit wenig zu tun, das stimmt alles nicht. Hast du es ja heimgezahlt oder?
Ja, ich habe es immer erzählt, sagt sie, ja, man soll ja nicht auf alles hören, was die Erwachsenen so erzählen, den ganzen Tag über. Und dachte, ja, super Mädel. Ja. Nein, aber ist ja scherzhaft gewesen und ich bin zufrieden, ich bereue es nicht und das, was man so erlebt hat in diesen 33 Jahren jetzt, ist schon einzigartig.
Ja, da kommen wir gleich auch noch ins Detail. Jetzt ist es so, dass du bei deiner Arbeit vielen unterschiedlichen Gegenübern begegnest, also vom Minijobber bis zum Millionär, ist da so ziemlich alles dabei in der Hauptstadt. Wie wirst du denn als Schornsteinfeger von deinen Kunden oder von deinen Gegenübern wahrgenommen? Bist du dann eher so der Glücksbringer oder eher der Dienstleister oder wirst du auch mal so als Kummerkasten wahrgenommen, dem man Sachen anvertraut? Wie sieht das so aus?
Also als Schornsteinfeger oder zumindest bei mir habe ich halt das Glück, gesellschaftlich Fahrstuhl fahren zu dürfen. Also wirklich von ganz unten bis ganz oben lernt man wirklich fast alle Menschen kennen in diesem Bezirk. Und als Kummerkasten wurde man auch früher sehr oft benutzt oder hat auch vieles mitgekriegt in den Familien, weil man ja früher 6-mal in den Wohnungen war. Da wurden die Badeofen noch gefegt. Also man hat die Familien aufwachsen sehen oder die Kinder, wenn man 30 Jahre zu dem Bezirk geht oder auch gesehen, wie er sich verändert hat und kennt halt viele Leute, auch ältere jetzt, die halt älter geworden sind. Ich werde nur reif.
Bekommt man da auch viele Schicksalsschläge mit?
Ja, sehr viele. Also von Kindern, die Krebs haben und Ehepartnern oder Frauen, die halt so sterben. Und also man hat halt schon den Einblick und kriegt es dann auch mit.
Und standst du auch schon mal vor einer Tür, die da nicht aufging und warst irgendwie mit jemandem, ich sag mal, terminiert und der konnte nicht mehr öffnen? Gab es sowas schon auch?
Ich hatte ja so meine Fälle und ja, ich hatte schon 1-2 Fälle damals, wo man wusste, wo der Schlüssel liegt, hat seine Messung gemacht und dann hat man gemerkt, oh, da ist ja jemand, der ist nicht mehr seit langer Zeit. Da hat man schon so seine Erlebnisse damals gehabt.
Ja, das gehört irgendwie auch zum Alltag leider, gerade in so einer Hauptstadt. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Du bist immer unterwegs, ob es jetzt schneit, regnet, ob es windig ist oder auch mal die Sonne scheint bei knapp 40 Grad. Wie viele Kilometer läufst du an so einem Tag und was hast du da bei dir? Also wie sieht so eine Ausrüstung aus? Wie schwer ist das? Wie viel ringt einem das auch ab von der Kondition?
Ja, also ich fange relativ früh an, weil ich versuche halt immer früh um 7 in der Stadt zu sein, damit man da noch durchkommt zur Zeit. Und die Murmeln auf meiner Uhr sind immer voll, also die Schrittzähler und die ganzen Kreise. Mhm. Da ist so einiges zu machen. Es kommt darauf an, welche Arbeiten ich halt machen muss. Entweder mal fegen mit Kehren, da hat man natürlich dann den Pumper oder das Kehrgerät dabei. Oder die Messrucksäcke oder Kamerauntersuchungskoffer. Also ist halt heute sehr vielschichtig geworden. Man muss halt öfters mal in die Werkstatt zurück, um halt dann die richtigen Werkzeuge zu holen, weil man alles immer nicht mitschleppen kann.
Jetzt bist du ja nicht nur in Wohnungen unterwegs, es gibt ja auch diese sogenannten Brennwertfeuerstätten. Was ist denn so eine Brennwertfeuerstätte?
Ja, wir sind, also Brennwertfeuerstätte ist schon die moderne Gasheizung heutzutage. Wenn die richtig eingestellt ist, was leider zu 80% immer nicht der Fall ist, kann man damit eine ganze Menge Energie sparen. Und das sind die modernen Gasanlagen, die in den Wohnungen oder in den großen Heizungszentralen stecken. Und
diese Blockheizkraftwerke, die es auch gibt?
Das ist was anderes. Das ist wieder okay. Eine kleine Anreizheit. Da geht es ja um Nahwärmeversorgungssysteme im Blockheizkraftwerk, die auch unter Umständen Strom gleich mit anbieten können und Warmwasser als Abwärmeprodukt anbieten. Ist leider noch nicht überall, weil man immer noch auf die grüne Energielüge Fernwärme setzt. Mhm.
Jetzt hast du einen festen Kehrbezirk in Berlin-Kreuzberg. Was ist denn jetzt für mich als Laie unter einem Kehrbezirk zu verstehen?
Also wir sind ja staatlich gewesen bis zum 31.12.2012 gab es ja den Bezirksschornsteinfegermeister oder die Bezirksschornsteinfegermeisterin. Und wir sind jetzt teilprivatisiert worden. Das heißt also für den Hoheitlichen, so wie bei der Führerscheinstelle fürs Anmelden und über Abnahmen von Feuerstätten jeglicher Art oder speziellen Lüftungsanlagen oder Gewerbeabluftanlagen, ist halt der zuständige Bezirksmeister zuständig und überwacht und überprüft es und erfasst es alles im Kataster. Für Fegen, Messen und privatrechtliche Aufgaben, irgendwelche Lüftungsanlagen reinigen oder so, da kann jeder Kunde, Bürger sich halt seinen Schornsteinfeger der Wahl aussuchen, wenn er in der BAFA-Liste steht.
Also den kann man sich tatsächlich dann, also man ist jetzt nicht festgeschrieben auf einen, sondern man weiß schon, wenn der mir nicht gefällt, der mir unsympathisch ist, dann nehme ich einen anderen.
Für die nicht hoheitlichen Tätigkeiten ja, für die Abnahme, also für eine neue Heizung oder ja. Für einen neuen Ofen, der in Betrieb genommen werden soll, da muss man oder sollte man sich immer mit dem Zuständigen auseinandersetzen. Aber für alle anderen Aufgaben können Sie sich auch die passende Schornsteinfegerin suchen.
Ah ja, da kommen wir auch noch darauf. Es gibt ja natürlich auch inzwischen sehr viele SchornsteinfegerInnen, die sehr glücklich in diesem Beruf unterwegs sind. Der Kehrbezirk, der wird von der zuständigen Senatsverwaltung vergeben, hast du mir erzählt, oder auch von Landratsämtern, je nach Bundesland.
Genau, also wir müssen uns bewerben, müssen uns auch fortbilden und alle 7 Jahre werden halt diese Stellen neu ausgeschrieben. Und wer dann die meisten Fortbildungspunkte hat und auch das Kehrbuch ordentlich geführt hat, hat dann zu 99% eigentlich immer wieder die Chance, den Kehrbezirk wiederzukriegen, wenn alles ohne Vorkommnisse gelaufen ist.
Und nachdem du sehr frühmorgens unterwegs bist und viele Dächer kennst, du kennst hunderte von Dächern in Berlin, gibt es eine Gegend in der Hauptstadt, von der sich so ein Sonnenaufgang besonders zu beachten empfiehlt?
Ja, vom Fernsehturm oben draußen an der Kugel. Das ist der schönste Blick über die Stadt, wenn die klar ist. Dann kann man wirklich fast bis nach Marzahn rausgucken.
Und da bist du auch regelmäßig?
Da war ich schon mal drauf und da ist ja auch eine Lüftungsanlage oben und da machen wir das mit einem Kollegen.
Das ist schon ein Highlight.
Das ist ein sehr interessanter, großer Blick. Ansonsten auch die Hochhäuser, die wir haben oder damals in der Lehre bei Schultheiß immer samstags oben diese großen Schornsteine fegen. Da muss man dann 70 Meter hochklettern. Wow. Das waren schon Sachen, wo man gesagt hat, ja, schöner Blick, ist auch anstrengend.
Diese Samstagsarbeit, von der du gesprochen hast, gibt es die heute auch noch oder ist das eher schon jetzt so Montag bis Freitag und man achtet so ein bisschen mehr auf die Work-Life-Balance und ja, macht nicht mehr so viel am Wochenende?
Also als Angestellter hat man es ganz entspannt bei uns im Beruf, wenn halt keine Notfälle passieren oder irgendwelche speziellen Kunden sagen Nachtarbeit oder Industriearbeit. Aber ansonsten 7 bis 15, 16 Uhr, je nachdem wie die Arbeit halt so anfällt. Und Wochenende ist halt meistens frei, wenn halt nicht irgendwelche Industriebetriebe sind, wo man sagt, die müssen halt mal am Wochenende gemacht werden.
Jetzt bist du nicht nur Schornsteinfegermeister, sondern du bist auch Gebäudeenergieberater im Handwerk. Und da erreichen dich viele Anfragen, gerade auch wenn es um die Neueinrichtung von Öfen geht, um die Wiederinbetriebnahme von, ich zitiere, bestehenden, aber vom Schornstein abgetrennten Kachelöfen und zu Kaminöfen. Wie besorgt sind denn so deine Gegenüber, deine Gesprächspartner aufgrund der aktuellen Situation?
Also es hat ja schon im Sommer angefangen ein bisschen mit der Anfrage oder mit den Nachfragen und die Altbauten in Berlin haben natürlich einen kleinen gewissen Vorteil, weil die natürlich von der Lage in Berlin. Früher waren wir eingemauert und besetzt oder durch den Russen halt auch blockiert worden. Und da gab es dann Notgesetze. Das heißt, man musste eine Feuerstätte vorhalten. Und davon profitiert Berlin in der jetzigen Situation, dass halt viele alte oder ältere Hauseigentümer in ihren Wohnungen haben immer überall einen Kachelofen stehen lassen. Und die werden jetzt alle ertüchtigt, damit man halt die Gas- und Stromnetze entspannt, um wirklich im Worst-Case-Szenario versucht, zumindest einen Raum in der Wohnung warm zu halten und halt eine kleine Wärmeinsel im Haus zu haben.
Und sind die Termine jetzt in den letzten Monaten deutlich angestiegen? Also hast du noch mehr zu tun als eh schon oder hat sich das in der Terminlage nicht bemerkbar gemacht?
Doch, also wir hatten so bis im Monat manchmal bis zu 300 Anfragen und das muss man natürlich abarbeiten. Mhm. Wir sind schon beschäftigt, deshalb Wochenende ist bei mir recht übersichtlich kurz geworden, weil man dann versucht, am Wochenende die ganze Schreibtischarbeit wegzukloppen, um halt da den Kunden innerhalb von einer Woche bis 14 Tagen irgendwas sagen zu können.
Wie heißt dann auch, du hast ein Team, du bist nicht alleine, du hast noch Kolleginnen und Kollegen oder eine Mannschaft hinter dir stehen, die dir auch ein bisschen Arbeit abnimmt.
Genau, ich habe also eine Bürokraft, die immer ganz fleißig ist und auch ganz viel am Telefon machen muss, weil ja wirklich enorm viele Anfragen kommen. Und nicht nur zum Ofen, sondern auch zu Energiespartipps oder wo kriegt man jetzt Holz und so weiter oder Kohlen. Hm. Da fragt man sich immer, warum die dann bei mir anrufen und nicht im Brennstoffhandel. Aber man ist ja höflich und versucht allen irgendwie zu helfen, damit alle gemeinsam vorankommen. Und ja, dann haben wir noch einen Gesellen, also anderthalb Gesellen und noch einen Azubi. Mhm. Und es läuft. Wir haben also wirklich genug zu tun.
Ja, das ist gut. Wie war das, wenn wir mal zurückblicken? Covid-19-Pandemie immer noch nicht ganz überstanden, aber schon deutlich besser als noch vor 2, 2,5 Jahren. Wäre denn der Pandemie für dich, du hast ja im Homeoffice jetzt nicht so viel machen können, ist auch schlecht als Schornsteinfegermeister, da muss man vor die Tür. Schützt man sich da anders oder wie hast du diese Zeit empfunden damals?
Also wenn ich jetzt mal sage, ich habe mich technisch gefreut, die Straßen waren frei. Man konnte relativ entspannt in 12 bis 16 Minuten zur Arbeit fahren, wenn man es von dem Aspekt sieht. Aber ansonsten war es natürlich eine Katastrophe, also A, für viele Freunde. Wir durften oder sind arbeiten gegangen, weil wir halt zu diesen Berufen zählen, die halt systemrelevant sind, so nennt man das jetzt ja. Und hatten halt uns auch geschützt. Wir haben also Masken gehabt, wir haben die Tests gehabt und Gummihandschuhe. Also da habe ich schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir gleich schon im Januar, Februar, als es noch gar nicht so bekannt war, losgelegt haben, dass wir nicht zu splattern werden und auch meine Mitarbeiter schützen. Und die Mädels oder sag mal die damaligen Bürodamen, die wir noch hatten, die haben alle mit Homeoffice gearbeitet, weil wir dann auch viel Digitaltechnik eingeführt haben, um halt so wenig Menschenkontakte, klingt jetzt wieder komisch, zu haben wie möglich, um halt wirklich dieses Risiko zu minimieren damals.
Ja, und viele deiner Kunden sind auch zu Hause gewesen.
Glücklich, also
mussten Reste, jetzt nicht extra irgendwie zu Hause bleiben, Termine umlegen, wie das so ist bei Handwerkerterminen. Irgendeiner muss ja auch aufschließen.
Genau.
Da war das schon ein bisschen einfacher.
Da war sehr, sag mal, es gab kaum Reste und die Leute waren zufrieden. Es kommt mal einer, man konnte sich unterhalten. Das war teilweise auch schön. Also
wahrscheinlich war man auch froh, dass man sich mit jemandem mal wieder face-to-face unterhalten konnte.
Das stimmt, das war auch so eine Sache.
Kam ja alles sehr, sehr kurz. Jetzt zu deinen Tätigkeiten gehört auch die Messung, die CO-Messung heißt das, glaube ich, also das Überprüfen der Sicherheit einer Gasheizung mit einem Abgasmessgerät. Jetzt leben wir ja alle mit Kohlenmonoxid, das ist ja ein giftiges, aber eben auch geruchloses Gas. Wie gefährlich leben wir?
Also wir leben erstmal nicht gefährlich. Die Geräte sind sicher, da braucht sich keiner Sorgen machen. Es wird nur dann gefährlich, wenn die Wartung ausbleibt oder irgendwelche technischen Schäden oder jemand selbst dran rumgefummelt hat an solchen Geräten. Dann kann es gefährlich werden oder wenn der Schornstein verstopft ist oder so. Aber zu 99% ist das sehr sicher geworden, diese Technik.
Ja, so selten kommt das aber eben auch nicht vor, weil ich gelesen habe, dass rund, 1,5 Millionen gefährliche Mängel an Feuerungs- und Belüftungsanlagen jedes Jahr von SchornsteinfegerInnen und Schornsteinfegern gefunden werden.
Genau, und das ist ja auch die Aufgabe, die wir haben. Deshalb sind wir da hinterher und gucken uns das an und bemängeln halt viel, weil wir unabhängig sind. Das ist das Problem der Installateure, wenn die halt Mängel aufschreiben, dann kriegen sie manchmal eins auf die Nase und sagen, nee, ich nehme mir einen anderen. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt, auch bei mir im Handwerk, weil ich halt Mängel aufschreibe, dann kriegt man halt, ja nee, sie nehmen wir nicht, sie bemängeln mir zu viel, sage ich, naja, es geht um die Sicherheit und nicht um wünsch dir was. Und man merkt es auch jetzt zur Zeit schon wieder, dass halt an verschiedenen Stellen gespart wird. Aber das ist die falsche Stelle, weil wenn jemand tot ist, hat man nichts vom Sparen.
Das steht auch so auf deiner Webseite, wir garantieren Sicherheit für Leib, Leben, Hab und Gut. Nicht umsonst steht das dort.
Das Handwerk garantiert es.
Ja, ja, du auch persönlich in deinem Beruf wahrscheinlich mit deiner Tätigkeit, aber das kommt oft auch auf den Gegenüber an. Es gibt in vielen Bundesländern, ich glaube in allen inzwischen, diese Pflicht zur Anbringung von Rauchmeldern in jeder Wohnung und an jedem Arbeitsplatz. Das gehört auch zu deinen Tätigkeiten?
Also wir haben das gemacht, wir haben auch viele installiert. Es ist aber wieder mal das Huhn- und Ei-Problem. Es gibt Vorschriften, aber es gibt keine Ausführungsvorschriften. Also ich habe heute noch in Berlin Wohnungen gesehen, wo keine Rauchmelder drinne hängen. Und das ist natürlich immer noch traurig, dass Verwaltungen immer erst warten, bis irgendwas passiert und dann erst loslegen, weil ohne Klage kein, ohne Richter, nee.
Ja doch, ich weiß, was du meinst, ja.
Ohne Klage kein Richter oder so, genau.
Ja, ja. Aber was ist, wenn du sowas siehst, musst du das melden, bist du verpflichtet?
Nein. Wir haben hier Artikel 2, Unantastbarkeit der Wohnung. Was in der Wohnung bleibt oder was man sieht als Schornsteinfeger, bleibt in der Wohnung.
Ist wie bei einem schlechten Date.
Das würdest du ja auch nicht mitnehmen, denke ich.
Nee, also
das bleibt da liegen.
Zumindest nicht nach außen.
Oder so, genau. Nein, aber was in der Wohnung bleibt, ist vertraulich. Das ist auch das Vertrauen. Also du weißt, wenn der Schornsteinfeger aus der Wohnung geht, er erzählt nicht gleich Oma Klawupke, oh, haben Sie mal bei Müller schon mal gesehen, na, der sieht ja aus. Also das ist tabu.
Ja, ich glaube, in so kleineren Städten und Gemeinden, gerade auf dem Land, da kommt das schon eher vor, oder? Wenn man sich dann kennt und man wächst miteinander auf und man hat irgendwie nur eine überschaubare Anzahl von Dächern zu betreuen oder von Wohnungen, da ist das vielleicht noch ein bisschen anders als in der Stadt.
Das kann sein, aber auch da sind die Kollegen sehr verschwiegen, weil sonst würdest du ja bestimmt in der Bild jede Woche irgendeine neue Schlagzeile lesen und das liest du nicht übers Handwerk.
Das ist wohl wahr, das stimmt. Jetzt hast du in einem Interview mit, da kommen wir zu den Medien, mit T-Online im Herbst 2022 gesagt, ich zitiere, die Leute verfeuern alles, damit die Hütte warm wird. Wie gefährlich sind denn diese Teelichtöfen, von denen wir alle jetzt in den vergangenen Wochen in den Medien mitbekommen haben oder Gasheizer, Heizstrahler?
Also wir müssen erstmal unterscheiden, wenn wir Propangasflaschen Heizgeräte nehmen und die in der geschlossenen Wohnung aufstellen, ist das am Ende meistens eine tödliche Angelegenheit, weil erstens die Gefahr des Gases da ist und der Flaschen und der falschen Lagerung und diese Geräte machen eine reine CO-Verbrennung, weil die halt keine richtigen Flammen haben, sondern nur so vor sich hin warfen. Und dann sieht man immer nur diese rote Glut an diesen Öfen und da kommt reines CO raus. Und da steht auch ganz klein dann immer drauf, kann man nur mit großen Lupen lesen, nicht zum Benutzen oder als Hauptheizung in geschlossenen Räumen verwenden und Feuchtigkeit entsteht. Und da ist es halt tödlich. Und da kommt wirklich CO raus. Und CO hat halt leider die gefährliche Eigenschaft, es ist halt geruchlos, geschmeckt man nicht, kann durch Wände gehen, auch Betonwände. Also man gefährdet nicht nur sich, sondern man gefährdet auch die Nachbarn. Und das ist, glaube ich, auch ein viel größeres Potenzial, was den Leuten nicht bewusst ist.
Das wissen viele nicht, ja.
Genau, es wird aber halt alles verkauft. Das ist halt, also auch die Baumärkte machen keine bewusste Aufklärung. Und wenn man sich die Fotos manchmal anguckt auf diesen Verpackungen, da sieht man jetzt ein super Wohnzimmer, wo dann dieses Gerät drin steht, wo ich mir sage, was machen die damit?
Das hast du auch erzählt, ein Ofen ist ja keine Müllverbrennungsanlage, sondern eine geregelte Feuerstätte und nur dafür zugelassen.
Genau, das stimmt ja auch. Also, wenn man natürlich jetzt einen Ofen wieder in Betrieb nimmt, haben wir jetzt ja zurzeit Versorgungsengpässe mit trockenem Holz und mit Kohle oder Brennstoffen.
Ja.
Und da muss man natürlich gucken, in Berlin wird zurzeit gerade Torf verfeuert oder verkauft in Masse. Torf ist an der Küste als Brennstoff ja zugelassen, dafür gibt es auch Öfen. Aber in Berlin gibt es keine einzige zugelassene Torffeuerstelle. Also deshalb sage ich ja, die Leute werden unter Umständen alles reinschmeißen, wenn die Not groß wird. Und da muss man halt immer versuchen, darauf hinzuweisen, wenn ihr was verbrennt, nichts Lackiertes, keine Nägel, keine gespritzten Sachen, also wirklich trockenes Holz. Und wenn es das alte Stuhlbein ist, was schon 100 Jahre in der Wohnung mit dem Holzwurm lebt.
Also es gibt viel aufzuklären. Da sind wir wieder beim Thema Sparringpartner beziehungsweise jemand, der viele Ratschläge gibt, auch bei den Terminen. Du überprüfst nicht nur, sondern du berätst auch viel. Wie attraktiv empfindest du deinen Beruf? Ihr steht ja wahrscheinlich auch vor den Herausforderungen, was den Nachwuchs angeht, oder?
Also wir beraten sehr viel in den Gesprächen, aber ich habe ja in der Regel immer nur so 15, 20 Minuten Zeit in der Wohnung und da versucht man jetzt gerade wie so eine Druckbetankung wie beim Bierfass auf Malle, den Leuten 10, 12 Tipps in den sag mal, Schädel schnell reinzupressen mit Worten. Und ansonsten der Beruf selber, Schornsteinfeger, ist so attraktiv wie noch nie. Also nicht nur jetzt wegen der Krise und der Öfen, sondern auch wegen dem modernen Wandel. Wir hatten die ersten Frauen schon in den 70er Jahren und es war damals wirklich ein schwerer Beruf mit dem Ruß. Und die Frauen haben dieselben Löhne gekriegt. Es gab nie einen Unterschied. Was heute immer noch rumdiskutiert wird, ist in unserem Handwerk eigentlich nie Thema gewesen, weil die Frauen dasselbe kriegen wie Männer seit den 70er Jahren. Wir haben auch schon die ersten Gewerkschaften mitgehabt und so weiter. Also sozialtechnisch ist unser Beruf sehr gut und auch ausbildungsmäßig sind wir relativ gut dran,
ja,
weil wir eine Ausgleichskasse haben. Das heißt also, alle Betriebe im Schornsteinfegerhandwerk finanzieren die Ausbildung meines Mitarbeiter oder meines Azubis, weil die Kollegen wissen, irgendwann kann ich den ja auch gebrauchen. Also, und deshalb ist es für uns im Beruf relativ einfach. Und in den Städten sowieso, auf dem Land haben wir ein bisschen Engpass, aber wir kriegen es gedeckt. Also es ist nicht wie in anderen Berufen, dass ich jetzt 5 Jahre auf einen Handwerker warten muss, der mir die Fliese an die Wand klebt.
Und diese Ausbildung findet in einem zertifizierten Handwerksbetrieb statt. Das wie bei dir jetzt, du hast ja auch jahrelange Erfahrung. 3 Jahre Lehrzeit, glaube ich, außer man hat ein Abitur oder man schließt besonders gut ab, dann kann man die auch verkürzen.
Genau, also unsere Ausbildung ist sehr anspruchsvoll. Man sollte schon mindestens den Real, oder das heißt, glaube ich, PSA heute irgendwie diesen Abschluss haben.
Ja.
Und es wird auch gesehen, dass die Leute ein Fachabitur machen. Das ist also bei uns auch schon seit vielen Jahren immer möglich gewesen. In vielen Handwerken wird es jetzt erst angeboten. Bei uns war es, glaube ich, schon seit 5, 6, 7 oder 10 Jahren möglich. Und viele machen ja auch weiter. Also meine Mitarbeiter, die ich alle hatte, die ausgebildet worden sind, haben dann noch studiert und entwickeln sich halt weiter. Da ist auch eine Menge Möglichkeiten da und das Handwerk wandelt sich ja auch, wenn du überlegst,
ja,
Luftwärmepumpen, die ganz modernen Gasanlagen, Lüftungsanlagen, kontrollierte Wohnraumlüftung und Bau, Brandschutz, also man weiß gar nicht, wo man aufhören oder anfangen soll immer.
Was sind denn so typische Schornsteinfegerkrankheiten? Also in jedem Job gibt es ja irgendwann Probleme, man sitzt viel, läuft viel. Merkt man das dann an gewissen Körperstellen, dass man jetzt schon 3 Jahrzehnte auch in dem Beruf tätig ist?
Jein, also ich sag mal so, ich hatte das Unglück, dass ich zweimal die Leiter nicht genommen habe, sondern den kurzen Weg. Das war sehr ungünstig, einmal Rücken, einmal Halswirbelsäule.
Okay.
Da hat man natürlich schon so seine Wehwehchen, aber durch die körperliche Arbeit und die abwechslungsreich ist es okay. Wenn man später dann zu viel im Büro sitzt, ist irgendwie zwischen Brust und sag mal Bauchnabel irgendwie eine Problemzone. Aber da drüber und da drunter ist alles okay bei mir.
Gut, das ist wichtig. Und auch, ja, du musst ja auch noch ein paar Jahre, bist ja auch noch jung, ja?
Trotz deiner weit unter 50.
Berufserfahrung, genau.
Eben. Weit unter 50.
Jetzt sind die Zeiten schwierig. Überall soll irgendwie bewusst Energie genutzt werden, gespart werden. Auch in den Wohnungen, da lassen sich sicherlich noch ein paar Prozente an Energie sparen. Was sind denn so deine Top 3 der Energiespartipps? Also was würdest du jedem mit auf den Weg geben? Was kann ich zu Hause machen, um so ein bisschen die Kosten im Blick zu behalten?
Also unbedingt die Heizkörper freistellen. Keine Couch vor, keine Vorhänge, keine Regale oder also die halt wirklich freistellen, dass sie abstrahlen können. Heizkörper sauber machen und auch in den zwischen den Lamellen. Wenn man sich die anguckt, sind ja meistens Doppelheizplattenkörper, wo oben so ein Gitter drauf ist, mal mit einer starken Taschenlampe durch dieses Gitter leuchten und dann wird man erstaunt sein, wie viel Wollmäuse man da eventuell stricken kann. Dann macht man vielleicht so einen Wollmaus-Contest, wer die größte Wollmaul hat, kriegt vielleicht noch einen Preis oder so einen kleinen Heizungsbesen und dann die wirklich sauber machen. Das in der Wohnung, eine halbe Stunde Arbeit, kann eine Menge Kohle sparen, im wahrsten Sinne des Wortes. 1 Millimeter Staub kann bis zu 6% Heizkosten haben. Und wenn man jetzt überlegt, dass bei dieser Einheizung dann vielleicht die Hälfte schon unten zugeflusst ist, dass die Luft nicht mehr durchstreicht, dann weiß man, wo die Wärme steckt.
Und die Zimmertüren sollten auch immer geschlossen
bleiben. Zimmertüren geschlossen halten, natürlich. Auch die Thermostate sauber machen, die Regeleinrichtungen, je nachdem, wie man die steuern kann, die Heizungen. Dass man es mit der App macht, Fensterkontaktschalter, dass also auch das Thermostat zufährt, wenn das Fenster den ganzen Tag auf Kipp steht, was man natürlich sowieso nicht mehr machen sollte. Türen geschlossen halten, ja, da gibt es viele Kleinigkeiten, die man so machen kann.
Jetzt sprachen wir schon kurz über das Thema Glücksbringer. Ja, du hast goldene Knöpfe an dir in deinem Outfit und natürlich viel Ruß. Wie oft wirst du bei der Arbeit von Kunden, Kundinnen berührt oder gefragt, ob sie dich mal berühren dürfen? Gibt es da auch mal ja vielleicht Flirtversuche vom Gegenüber? Sowas passiert doch auch, oder?
Also ja, und zwar meistens immer vor großen Lottogewinnen oder wenn halt Zeugnisse kommen oder Arbeiten anstehen. Ich bin ja bei mir auf der U-Bahn-Straße, sind 2 Schulen um die Ecke.
Ja.
Und da kommen sie dann immer alle schnell angeflitzt und rubbeln sich an dem Knopf schnell was an. Und viel Ruß ist relativ, also im Gegensatz zu früher mit dem Ruß, ist es heute sehr übersichtlich geworden. Wir werden zwar noch rußig, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man da wirklich kistenweise Ruß aus den Häusern holt. Und ja, was man so in den Wohnungen erlebt, wie gesagt, bleibt auch in den Wohnungen. Aber es gab viele lustige Anekdoten, wo man dann so überlegt hat.
Na, erzähl doch mal eine. Komm, eine musste mal raushauen heute.
Nein.
Doch.
Nein.
Also wie oft, also ich sag mal, aber es kommt schon mal vor. Also vielleicht oberflächlich jetzt. Also
angeflirtet ist man schon oft.
Das passiert.
Man hat auch schon dann die Hüllen fallen sehen und dann wurde gefragt, gefalle ich Ihnen denn etwa nicht oder haben Sie irgendwas auszusetzen? Und dann guckt man dann und sagt immer, nö, alles perfekt, aber ich bin hier zum Arbeiten. Also.
Ja, man sieht das ja immer im Fernsehen oder man hört das oft, aber dass es dann auch tatsächlich im Real Life so stattfindet.
Es gab schon also mehrere Situationen von Damen und von Männern, wo man dann gedacht hat, na, alles hübsch, aber wir gehen hier fleißig weiter unseren Job nach.
Man bleibt professionell.
Genau, man bleibt professionell.
Auch wenn es ein schönes Kompliment ist, ja.
Ja, das ist ja was ganz anderes. Aber ich sag's mal so, Arbeit ist Arbeit, Vergnügen ist Vergnügen und man soll ja nicht im eigenen Walde wildern. Es gibt nur Ärger.
Genau, das ist wohl wahr. Arbeit ist Arbeit, aber es gibt auch noch ein Privatleben. Was machst du denn, wenn du mal nicht jemanden aufs Dach steigst? Stichwort Work-Life-Balance. Was machst du privat?
Och, ich mache eine ganze Menge privat. Also fahre Motorrad, habe einen Mann, der kümmert sich dann mit mir um den Garten oder
sehr zwingt gut.
mich, um den Garten zu kümmern. Also da haben wir viel Grille hin und wieder mit Freunden. Versuche viel zu reisen, viel von der Welt zu sehen in vielen Bereichen und bin immer wieder glücklich, wenn man nach Deutschland zurückkommt, wie gut es uns eigentlich geht im wahrsten Sinne des Wortes und wir auf sehr hohem Niveau nammern. Da nehme ich mich auch nicht aus in vielen Fällen. Aber ansonsten kümmere ich mich um verschiedene Projekte, Tierheimprojekte wie Schwarz bringt Glück.
Das und hätte ich jetzt angesprochen, genau. Du bist nämlich auch noch, wenn ich da kurz unterbrechen darf, du bist ja auch sozial engagiert. Du engagierst dich für die von der, ich glaube, Berliner Schornsteinfegerinnung gegründeten Initiative Schwarz bringt Glück. Du hast es jetzt eben schon erwähnt. Da geht es ja auch um das Abbauen von Vorurteilen.
Genau. Also da ich ja selber schwul bin, hatte ich natürlich auch so meine Probleme im Handwerk und hatte da auch so eine Menge Erfahrungen gemacht, die ich dachte, die sind eigentlich längst vorbei. Aber nein, und da kam dann halt vor knapp 3 Jahren, wo Corona dann halt so war, diese Pressemeldung rein und da haben wir dann gelesen, ach schwarz, und da dachten wir, da können wir doch einfach mal was machen. Eigentlich war es so eine Schnapsidee und dann 1-2 Anrufe im Tierheim und dann haben wir noch schnell 12 Kollegen zusammengetrommelt zu Corona, die dann alle Corona-konform die Fotos gemacht haben. Und dadurch ist diese Aktion dann entstanden mit dem Kalender.
Das muss man aber, bevor wir zum Kalender kommen, man muss vielleicht nochmal erklären. Also es geht im Mittelpunkt der Aktion um Tiere mit schwarzem Fell, die sich zu 65% schlechter vermitteln lassen als andersfarbige Artgenossen.
Stimmt, das hätten wir natürlich erwähnen sollen eben gerade, aber man macht ja sowas nicht jeden Tag. Du bist da besser ausgebildet.
Ja, du bist da besser am Thema, aber man sollte...
Genau, das stimmt. Nein, also Tiere, die schwarze Felle haben, werden schwerer vermittelt, ist wirklich so. Und wir als Schornsteinfeger haben natürlich da unseren Glücksbonus, den wir da versucht haben einzubringen. Und die Aktion findet auch immer an einem Freitag, den 13. statt, die Fotoaktion, um halt da auch nochmal aufmerksam zu machen, dass Vorurteile aller Art, ob nun gegen Schwule, Lesben oder halt Tiere oder andersfarbige, eigentlich Mist sind und eigentlich nicht mehr in unsere Zeit gehören. Und wenn man, sag mal, damit aufräumen kann und da noch ein bisschen Gutes bei rumkommt am Geld, war das super und wir konnten eine Menge Gelder spenden.
Ja, und das macht ihr eben. Also ihr unterstützt eben auch dabei, eben vielen Fellnasen ein neues Zuhause zu geben. Ja, also genau. Es gibt diesen Kalender, den hast du auch schon kurz angedeutet, der ist sehr erfolgreich. Ich habe eine große Fangemeinde, glaube ich, vom Bodensee bis nach Kanada. Also was sind das so typische, ist das so ein Jahreskalender mit 12 Motiven? Oder?
Genau, das ist so ein Jahreskalender mit 12 Motiven, wo auch alles Schornsteinfegerinnen und echte Schornsteinfeger sind, also keine Models, sind alles wirklich Leute oder sag mal Kollegen und Kolleginnen, die jeden Tag im Handwerk sind, also die man auch kennt, wo man sagt, ach, den kenne ich doch, der war doch erst bei mir. Und die Erlöse gehen zu 100% wieder in die Tierheime zurück. Also den größten Batzen kriegt immer das Berliner Tierheim, was natürlich auch das größte in Europa ist.
Ja.
Aber wir haben jetzt auch Projekte in Mecklenburg-Vorpommern gehabt, wie in Brandenburg. In Bayern haben wir jetzt was. Also da wird auch unterstützt von den anderen Kollegen bundesweit, die das auch toll finden. Und ich denke mal, warum soll man über Gutes nicht sprechen? Man hört immer nur negative Nachrichten jeden Tag und mal ein paar positive Dinge bringt was. Und es sind auch fast alle Tiere immer vermittelt worden. Also außer die Schildkröten, weil die sind EU, da gibt es irgend so eine EU-Regelung, dass man die nicht vermitteln darf, wegen Artenschutz. Aber die ganzen Hunde, Katzen sind alle immer raus. Und das ist halt der Sinn und Zweck der Aktion. Bewusst drüber nachdenken, wie man mit Tieren umgeht.
Ja, das vergessen viele von uns leider jeden Tag. Und dieser Kalender, der hängt auch im Konsulat von Mumbai.
Gab auch verschiedene Konsulate, die den auch haben. Haben wir Fotos gekriegt, ja. Waren wir sehr überrascht, wie sowas immer rumgeht. Aber ist ja auch schön, dass die Leute das sehen. Und Glück kann man überall gebrauchen.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Also ich ziehe meinen Hut vor diesem Engagement, vor dem, was du da so machst. Du hast noch ich muss es kurz korrigieren, AIDS-Hilfe, HIV, da hattest du erwähnt, da bist du auch ein bisschen engagiert.
Genau, ich mache noch andere Projekte und unterstütze halt oder organisiere halt ein Straßenfest einmal im Jahr in Berlin. Und die Gelder, die damit rauskommen, werden halt auch bundesweit und europaweit, weil es ja ein europäisches Straßenfest ist, um auch Vorurteile abzubauen. Damals war das ja auch entstanden, Gutes zu tun. Und da sind in den letzten Jahren knapp 300.000 Euro schon zusammengekommen, die wir verteilen konnten.
Eine Menge Geld.
Genau.
Klasse. Ganz toll. Also vielen, vielen Dank. Wichtige Worte von dir, lieber Arlen. Herzlichen Dank für den Blick in deine Arbeit. Es war sehr, sehr spannend. Ich fand es sehr schön, dass du da warst. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Freude an deinem Beruf und wünsche dir persönlich wie auch beruflich alles, alles Liebe.
Danke, dass ich hier sein durfte. Und Leute, spart ein bisschen Energie, macht euch bewusst und helft euren Nachbarn auch Energie zu sparen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.